Der Planetary Health Podcast. Präsentiert von M94.5.
Liebe Mitreisenden, hier spricht euer Host Valeria Botaschanian. Schön, dass ihr es rechtzeitig an Bord der 5. Folge des Planetary Health Podcasts geschafft habt. Freut mich sehr. Heute geht's, wie in der letzten Folge auch, um die Stadt der Zukunft. Zusammen mit Laura Gerstner steigen wir jetzt gemeinsam in das Thema klimafreundliche und resiliente urbane Mobilität ein. Hallo Laura, wie kamst du auf das Thema?
Hi. Ja, also erstmal ist Mobilität ja einer der entscheidenden Themenbereiche, wenn man sich Städte anschaut. Es wohnen viele Menschen dort und die müssen ja auch irgendwie von A nach B kommen können. Dann kommt hinzu, dass der Verkehrssektor verantwortlich ist für einen großen Anteil an Treibhausgasemissionen, weshalb ja auch die Mobilitätswende ein wichtiger Bestandteil ist, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Jetzt ist das Überthema dieser Podcast-Folge zwar klimafreundliche und klimaresiliente Stadt, aber bei der Mobilität wird es jetzt vor allem um die Klimafreundlichkeit gehen, weil Maßnahmen zur Klimaresilienz dann doch eher wieder in den Bereich Infrastruktur und Städtebau fallen.
Dieses Thema hatten wir ja nicht umsonst schon in der letzten Folge behandelt, damals in vertauschten Rollen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Stadt der kurzen Wege. Hört gern rein, wenn es euch interessiert. Bis hierher ist es allerdings alles andere als ein kurzer Weg. Ich wäre heute fast zu spät gekommen. Der Bus könnte ruhig öfter fahren in meinen Augen. Wie kommst du her? Welche Verkehrsmittel nutzt du normalerweise?
Ja, so zu dem Studio fährt ja nur dieser eine Bus von der U-Bahn aus. In dem sitze ich dann auch meistens. Aber manchmal greife ich auch auf ein Carsharing-Auto zurück. Eigentlich kann man die ja nur im Stadtraum abstellen, aber ich finde es richtig gut, dass das Gelände hier einer von diesen Ausnahmebereichen ist, was sehr, sehr praktisch ist, wenn der ÖPNV mal wieder Probleme macht.
Ja, so ein Führerschein bringt viele Vorteile. So sieht's also aktuell bei uns aus mit der Fortbewegung. Aber wie glaubst du, kommen wir in der Zukunft von A nach B? Fantasier mal.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall mehr geteilte Mobilität haben werden, weil man schon sieht, dass es Entwicklungen gibt in der Shared Mobility. Zum Beispiel eben, wie eben schon erwähnt, Carsharing, aber auch bei E-Scootern oder Fahrrädern zum Beispiel. Dann träume ich natürlich davon, dass die Mobilitätsoptionen auch verlässlicher werden als heute. Und natürlich im Kontext dieses Podcasts stelle ich mir auch nachhaltigere Mobilität vor als heute. Und ja, vielleicht haben wir auch nochmal eine größere Auswahl an Verkehrsmitteln, gerade im Stadtraum, wo wir oft kürzere Strecken zurücklegen, wo es dann auch Sinn ergibt, vielleicht eher mal eben auf Mikromobilität zurückzugreifen.
Ich fände es abgefahren, pun intended, wenn es das alles gar nicht mehr bräuchte, weil wir schon die Teleportation erfunden haben werden. Aber hier wollen wir ja herausfinden, wie es in Wahrheit aussieht. Was sagen die ExpertInnen dazu? Wen hast du dir für dieses Interview geschnappt?
Also ich bin bei der Recherche auf ein interessantes Münchner Forschungscluster gestoßen. Das heißt MCube, Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen. Und MCube führt Forschungsprojekte in verschiedenen Bereichen der Mobilität in München durch.
Und dieses Thema umfasst wirklich viele Bereiche. Was für eine Ausrichtung hat MCube? Und vor allem, wer von MCube stellt uns heute seine oder ihre Expertise zur Verfügung?
Also erstmal zur Ausrichtung. MCube führt einige Forschungsprojekte zum Thema Auto durch. Zum Beispiel Carsharing oder autonomes Fahren spielen da eine Rolle. Aber auch zur Umgestaltung der urbanen Räume im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zum Beispiel auch mehr Platz für VerkehrsteilnehmerInnen, die eben nicht im Auto sitzen. An der Stelle sollten wir vielleicht noch erwähnen, MCube deckt natürlich nicht alle Bereiche der möglichen Mobilitätslösungen ab bzw. gleich gut ab. Und auch wirtschaftliche Player sind Teil dieser Projekte, was auch einen Einfluss darauf hat, woran umfassender geforscht werden kann. Für diese Podcast-Folge habe ich mir zwei InterviewpartnerInnen geschnappt, Johanna Wanzen, die allgemein zu MCube, aber auch zu Mikromobilität und zu der Umgestaltung der urbanen Räume erzählen kann, und Nico Nachtigall, der sich ein bisschen mehr mit dem Thema Auto auskennt und insbesondere Expertise zu dem Konzept Carsharing mitbringt.
Na, dann bin ich mal gespannt. Egal, ob ihr uns beim Spazierengehen oder in der U-Bahn lauscht. Ich wünsche eine angenehme Reise. Hören wir rein.
Johanna Wanzen und mit Nico Nachtigall von dem Münchner Cluster MCube. Und am besten wäre es vielleicht, wenn ihr euch beide selber einmal noch mal kurz vorstellt und sagt, was ihr auch bei MCube macht und wie ihr dort hingekommen seid.
Hallo, genau, Johanna Wanzen mein Name. Ich bin Projektmanagerin, / Clustermanagerin in der MCube-Geschäftsstelle vom MCube-Cluster. Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren dabei und habe Hintergrund Stadtplanung und Geografie studiert mit Schwerpunkt Mobilität, sodass es eigentlich auch ganz gut gepasst hat.
Und ich bin Nico Nachtigall, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität München, betreue ein Forschungsprojekt, was sich mit dem Thema Carsharing beschäftigt. Und als Hintergrund habe ich Ingenieurwissenschaften studiert und bin jetzt seit etwa 2,5 Jahren eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Ziel der Promotion am Lehrstuhl tätig in einem Forschungsprojekt, was eben in M-Cube angegliedert ist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Als erstes würde mich interessieren, wenn alles nach eurer Wunschvorstellung passieren könnte, wie würde dann nachhaltige Stadtmobilität aussehen? Also welches Bild habt ihr vor Augen, wenn es nach euren Wunschvorstellungen gehen könnte?
Nach meiner Wunschvorstellung, es wäre auf alle Fälle kostengünstig, effizient und eben nachhaltig. Das bedeutet, dass man sehr gut von A nach B kommt, ohne sich vielleicht auch groß Gedanken zu machen, welchen Weg man jetzt unbedingt einschlagen muss, sowie dass eben einfach neben der Mobilität oder neben dem Weg eben auch der öffentliche Raum sich umgestaltet zu mehr Grün und dass einfach Mobilität oder generell die Straße nicht mehr den größten Platz einnimmt.
Da schließe ich mich Johanna im Großen und Ganzen an. Für mich ist Mobilität, wie sie in Zukunft aussehen sollte, so, dass jeder seine Mobilität durchführen kann, wie er oder sie möchte, ohne dabei anderen Menschen in der Mobilität ihren Platz streitig zu machen, sondern dass alle nebenher ihre Mobilitätsbedürfnisse absolvieren können, aber gleichzeitig die Gesellschaft nicht darunter leiden muss, dass ich das tue.
Das waren jetzt eure Wunschvorstellungen. Dann würde ich mal zur Realität übergehen und zwar zum Verkehrssektor. Der macht nämlich derzeit ja in Deutschland mit etwa 20% den drittgrößten Anteil an Treibhausgasemissionen aus. Und daran hat sich auch in den vergangenen 30 Jahren jetzt nicht so viel geändert. Und da wäre meine erste Frage an dich, Johanna. Warum ist es denn eine so große Herausforderung, Änderungen im Verkehr bzw. in der Mobilität umzusetzen?
Genau, also wie du schon richtig meinst, Probleme sind oft bekannt. Unsere Städte wachsen, der Platz ist aber trotzdem begrenzt. Es gibt eine hohe Luftverschmutzung, vor allem in den Städten. Die richtigen Zahlen hast du auch schon genannt. So, der Verkehrssektor verursacht fast 150 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland. Wir haben überlastete Straßen. Es gibt auch Energiekrise und natürlich auch eine soziale Ungerechtigkeit. Und diese Klimaschäden, die kommen ja immer wieder auf und zeigen uns tagtäglich eigentlich, dass wir dringend umdenken müssen, weil eben Mobilität auch dieser Schlüssel zur Klimaneutralität ist. Und diese Herausforderung, die wir einfach haben, besteht darin, dass wir theoretisch oft wissen, was wir tun müssen, aber halt jetzt unbedingt praktisch ins Handeln kommen müssen. Und das ist eben das auch, wo M-Cube ansetzt.
Das wäre jetzt auch die nächste Frage tatsächlich. Also inwiefern trägt denn M-Cube zur Problemlösung bei, beziehungsweise in welchen Bereichen habt ihr denn Projekte?
Unter der Leitung der Technischen Universität München arbeiten in M-Cube die Wissenschaft, die Wirtschaft, Startups, Verwaltung, Zivilgesellschaft gemeinsam eben an konkreten und innovativen Lösungen für die Zukunft der Mobilität unter eben dem Motto Miteinander möglich machen. Also wir sagen eben, man kann Lösungen nur finden, wenn alle zusammen an einem Tisch sitzen. Und wir versuchen eben in einem ganz breiten Bereich die Zukunft der Mobilität daran zu forschen, vor allem von der Wissenschaftsseite, dann Prototypen zu entwickeln, diese auch zu testen und dann natürlich Innovationen raus auf die Straße zu bringen. Und wir gehen von Themen wie autonomes Fahren bis hin zu Elektromobilität, neue Gesetzesentwürfe, Mobilitätsgerechtigkeit, Neugestaltung des öffentlichen Raums, Mikromobilität, ganz unterschiedlich verschiedene Themen versuchen wir in M-Cube in unseren Projekten zu testen und eben zu realisieren. An sich ist M-Cube ein Zukunftscluster. Das bedeutet, wir sind eine Initiative von der Bundesregierung, die heißt Clusters for Future. Und wir haben eine neunjährige Förderperiode, die aufgeteilt ist in 3x3 Förderperioden, also 3x3 Jahre. Sind 2021 gestartet mit der ersten Förderperiode, die jetzt bis Ende 2024 ging. Und jetzt seit Ende 2024 praktisch ohne Pause sind wir gleich in die nächste Förderperiode gestartet, die jetzt bis 2027 geht.
Du hast ja jetzt auch schon ein paar Themenbereiche genannt, in denen Projekte stattfinden bei M-Cube. Wie erfolgt denn die Auswahl dieser Projekte?
Genau, also zum einen gibt es eine Förderrichtlinie von der Regierung, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. An die müssen wir uns halten. Wir müssen uns mit unseren Ideen dort auch bewerben und dort wird praktisch die finale Entscheidung getroffen. Aber wir jetzt als MQ-Cluster können uns darauf vorbereiten, indem wir zum Beispiel jetzt für die zweite Förderphase einen ganz offenen Call gemacht haben. Wir haben ganz München alle Mobilitätspioniere und Pionierinnen, Experten und Expertinnen eingeladen zu einem offenen Tag, um zu überlegen, was sind Themen, die wir hier in München testen wollen in MQ. Und daraus haben sich verschiedenste Projektkonsortien entwickelt und so sind wir eben jetzt in die zweite Förderphase mit 9 Projekten haben wir uns beworben und diese 9 Projekte sind auch dankenswerterweise angenommen worden und sind jetzt eben seit 1. November 2024 offiziell in der Umsetzung.
Dann ist es ja so, wie du auch gerade schon gesagt hast, M-Cube führt ja in München Projekte durch. Inwieweit lassen sich denn die Erkenntnisse, die jetzt bei den Projekten in München gewonnen werden, auch auf andere Metropolregionen übertragen?
Genau, also diese Verwertbarkeit und diese Skalierbarkeit ist super wichtig. Die Idee ist natürlich unbedingt, dass man das weitertreibt, dass man andere Städte berät, dass man mit diesen Ideen und auch mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, rausgehen kann und dass man diese Projekte eben auch in anderen Städten, in anderen Ländern skalieren und verwerten kann, umsetzen kann mit unterschiedlichen Ideen, die eben dabei rausgekommen sind. Auch die Unternehmen, die in MCube dabei sind, eben auch weitermachen können. Also jedes Unternehmen, jeder Player in MCube zieht was anderes für sich raus, was für sie wichtig ist und versucht natürlich damit dann auch weiterzumachen.
Dann würde ich direkt mit dem ersten Verkehrsmittel, mit dem Auto weitermachen und dir, Nico, dazu Fragen stellen. Und zwar angefangen ein bisschen bei dem gesetzlichen Rahmen. Der kann sich ja sowohl auf das Auto selbst beziehen, aber es gibt ja auch ein paar Regelungen, die für den Stadtverkehr ausprobiert werden oder auch schon umgesetzt werden, vor allem in Bezug eben auch wieder auf die Treibhausgasemissionen. In München gibt es ja zum Beispiel die Umweltzone beim Mittleren Ring, in die nur Autos mit der grünen Plakette fahren dürfen. Aber es gibt auch noch andere Maßnahmen. Könntest du da noch ein paar Maßnahmen nennen, die umgesetzt werden, auch wieder in Bezug auf das Auto im Stadtverkehr und auch sagen, wie sinnvoll sind diese Maßnahmen auf dem Weg zu klimafreundlichen Städten? Weil es sind ja einschränkende Maßnahmen, die zwar dann dabei helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, aber eben, wie gesagt, mit bestimmten Einschränkungen einhergehen.
Worum es insgesamt geht, ist die Klimaneutralität, aber zum anderen auch die Luftreinheit. Also gerade dieses Thema Umweltzonen, was du angesprochen hast, geht viel auch in die Richtung, okay, wir wollen in den Städten leben, wo die Luftqualität einfach sehr hoch ist, was nicht unbedingt einhergeht mit der Klimaneutralität, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. In Deutschland wollen wir bis 2000, also zumindest Stand jetzt, bis 2045 klimaneutral sein, auf der EU-Ebene bis 2050. Also unter diesen großen Zielen, die auch in Gesetzen festgeschrieben sind, fungieren die gesamten Unterklimagesetze, die wir jetzt in die Umsetzung bringen wollen.
Jetzt hast du schon angesprochen mit der EU, dass es da das Klimaziel gibt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das geht ja auch einher mit dem Ziel, dass ab 2035 in der EU nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden sollen. Da wäre die Frage, was genau bedeutet das jetzt für die Industrie, beziehungsweise auch für uns KäuferInnen von den Autos? Also, was für Autos werden dann auf unseren Straßen unterwegs sein, wenn die Neuwagen tatsächlich emissionsfrei sein sollen?
Bis 2035 ist noch ein weiter Weg. Das heißt, es könnte auch immer noch sein, dass eine neue Antriebsform irgendwo entwickelt wird. Stand jetzt, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, werden es in erster Linie Elektrofahrzeuge sein. Es kann sein, dass es in gewissen Randbereichen immer noch auch Verbrenner gibt, die dann aber mit synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutral hergestellt worden sind, betrieben werden können. Und in gewissen Ausnahmefällen wird es sicherlich auch Wasserstofffahrzeuge geben. In welcher Ausprägung diese Antriebsarten aber vorherrschen werden, das werden wir in 10 Jahren sehen.
Und könntest du da auch noch mal kurz erklären, warum es aktuell so aussieht, als würden vor allem E-Autos dominieren?
Stand jetzt ist es einfach die Technologie, zum einen auch, die am ausgereiftesten ist, aber zum anderen auch die effizienteste, die am kostengünstigsten betrieben werden kann. Wenn wir von Effizienzgraden ausgehen, da sprechen wir bei Elektromobilität von Effizienzgraden von ungefähr 70 bis 80%, je nachdem, welche Quelle man dort zurate zieht. Wohingegen, wenn wir bei synthetischen Kraftstoffen sind, eher bei 10 bis 15% sind und bei Wasserstofffahrzeugen eher so bei 20 bis 25%. Also wir sehen schon bei den ganzen drei Technologien ist einfach die Elektromobilität die am effizientesten ist und damit auch zwangsläufig die am günstigsten dabei
Das
wegkommt.
heißt, es wird wahrscheinlich noch ein paar Umstellungen geben, auf jeden Fall. Und solche Umstellungen auch für uns als KonsumentInnen bringen ja auch immer Herausforderungen mit sich. Das sieht man zum Beispiel beim Wechsel auf das E-Auto in Deutschland. Es gibt ja viele Menschen auch im Stadtraum, wo man eigentlich eher kürzere Strecken zurücklegt, die sich trotzdem gegen das E-Auto entscheiden. Warum ist das so und wie können denn Anreize für die Umstellung auf das E-Auto geschaffen werden?
Dazu gibt es einige Umfragen und das Meinungsbild, was zurzeit vorherrscht in der Bevölkerung, macht drei große Problemfelder im Großen und Ganzen auf. Das ist zum einen die Reichweite. Viele Menschen sehen die Gefahr, dass sie irgendwo mit ihrem Elektrofahrzeug liegen bleiben, beziehungsweise dass der Aufwand zum Laden deutlich höher ist als beispielsweise zum Tanken. Das zweite Themenfeld ist das Thema Preis. Wenn wir auf den Preiszettel schauen, sind Elektrofahrzeuge Stand heute zumindest immer noch signifikant teurer, oft als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Das heißt, das ist ein großer Punkt. Und der dritte Bereich ist das Thema Ladeinfrastruktur. Auch hier haben wir immer mehr Ladeinfrastruktur, die öffentlich zur Verfügung steht. Aber das ist in dem Bewusstsein der Menschen scheinbar immer noch ein großes Problem, was sie umtreibt und was auch dafür sorgt, dass die Elektrofahrzeuge nicht so viel und so gerne gekauft werden. Also die drei großen Problemfelder haben wir im Grunde und genau dort kann man eben auch angreifen.
Und kann man schon abschätzen, ob sich in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel in Bezug auf die Reichweite auch noch etwas ändern wird? Also gibt es da aus technischer Perspektive sozusagen Luft nach oben?
Natürlich. Und die technische Entwicklung, gerade auch von Batterien, geht immer weiter. Wir sehen jetzt schon, dass wenn wir nur bereit sind, vernünftig viel oder sehr, sehr viel Geld, besser gesagt, in die Hand zu nehmen, wir heute schon Fahrzeuge auch erwerben können, die Reichweiten haben, die mit einem vergleichbaren Benziner durchaus konkurrenzfähig sind. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Speichermedien, also sprich die Akkus für die Fahrzeuge tendenziell auch günstiger werden über die Zeit. Das heißt, hier haben wir schon die Perspektive, dass Akkukapazitäten sowohl günstiger werden als auch im größeren Maße vorhanden sind, wobei das auch immer so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle ist, weil grundsätzlich fährt der Deutsche oder die Deutsche im Durchschnitt rund 42 Kilometer am Tag und jedes Kilogramm an Batterie, was ich zusätzlich dazu mit durch die Gegend fahre, was einfach gar nicht gebraucht wird in den meisten Fällen, das erhöht natürlich gleichzeitig wieder auch mein Verbrauch. Und damit ist es natürlich nicht nur eine Frage des, wollen wir wirklich, dass die nächste Akkulaufzeit bei 1200 Kilometer vielleicht aushält, sondern wollen wir nicht vielleicht auch fragen, okay, wofür brauche ich denn das Fahrzeug wirklich und gibt es nicht für die Anwendungsfälle auch unterschiedliche Fahrzeuge, je nachdem, ob ich im Stadtverkehr zum Beispiel unterwegs bin oder in den Urlaub fahren möchte, wo ich tatsächlich diese längere Reichweite auch jeden Tag dann brauche.
Dann würde ich gerne noch auf das Thema Platzmangel übergehen. Das ist ja deshalb ein großes Thema, weil wir in der Stadt viele Menschen auf wenig Raum haben und Autos nehmen sehr viel Platz ein. Die Autos sind dabei auch oft zu einem sehr großen Anteil sogar gar nicht in Bewegung, sondern stehen eben auf irgendwelchen Parkflächen rum und brauchen auch da natürlich sehr viel Platz. Deshalb wäre die nächste Frage, welche platzsparenden Parkmöglichkeiten gibt es denn, die man in der Stadt umsetzen kann?
Wenn es um öffentlichen Platz geht, sprich um eine Straße, die einfach ebenerdig ist, dann könnten wir darüber sprechen, ob wir beispielsweise Quartiersgaragen einrichten und dass wir Parkhäuser bauen, wo man einfach in die Höhe geht und somit die Grundfläche reduziert. Oder wir gehen zum Beispiel in das Thema vertikales Parken, sprich man hat so einen kleinen Aufzug im Großen und Ganzen, wo man sein Auto reinfährt und so kann ich hier auf relativ kleiner Grundfläche auch relativ viele Parkplätze errichten. Gleichzeitig ist natürlich der Platz als solche, der für ein parkendes Fahrzeug gebraucht wird, immer die gleiche Grundfläche. Das heißt, entweder muss ich damit in die Höhe gehen oder ich muss eben das Ganze in der Grundfläche erweitern.
Jetzt hast du gerade schon Quartiersgaragen angesprochen. Könntest du das Prinzip kurz erklären?
Bei Quartiersgaragen geht es darum, dass man ein Quartier von unterschiedlicher Größe autoreduziert gestaltet und dass man an einem oder an mehreren dedizierten Orten Parkhäuser einrichtet, um dort den Verkehr zu bündeln, beziehungsweise dann auch die Parkplätze zu schaffen, um den Privat-Pkw abzustellen.
Ja, du hast gerade schon gesagt, auch wenn man zwar Platz spart, zum Beispiel durch vertikale Parkhäuser, dass es natürlich trotzdem die gleiche Anzahl an Autos bleibt und die trotzdem immer noch Platz wegnehmen. Und hast jetzt bei den Quartiersgaragen auch schon angesprochen, dass es dabei auch darum geht, eine reduzierte Anzahl an Autos in der Verwendung zu haben. In der Stadt stellt sich dann natürlich so ein bisschen die Frage, wie notwendig ist es denn überhaupt, ein eigenes Auto zu haben und kann man nicht die Anzahl an Autos allgemein reduzieren? Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Carsharing, das dann hier ins Spiel kommt. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was ihr zurzeit so erforscht und ausprobiert, welche Projekte ihr mit dem Thema Carsharing aktuell durchführt?
Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz anfangen von dem Potenzial, was dahinter steckt. Es gibt Studien, die belegen, dass ein privat genutztes Pkw im Durchschnitt 95% der Zeit rumsteht. Das heißt, nur in 5% der Zeit wird es tatsächlich bewegt und die anderen 95% der Zeit könnte es theoretisch von jemand anderen genutzt werden. Es gibt im Carsharing drei verschiedene Arten, die man im Großen und Ganzen unterscheidet. Das eine ist Free-Floating Carsharing, das gerade in Großstädten große Beliebtheit genießt, wo wir ein einen definierten Geschäftsbereich haben und in diesem Geschäftsbereich, der meistens die gesamte Innenstadt zumindest einschließt, kann ich ein Fahrzeug finden und dann an einem, egal welchem anderen Parkplatz in diesem Geschäftsbereich wieder abstellen. Da gibt es Studien, die belegen, datenbasiert oft, eigentlich hat Free-Floating-Carsharing gar keine Autoersatzquote. Das bedeutet, die Leute, die Free-Floating nutzen, nutzen das in der Regel, obwohl sie entweder einen eigenen PKW haben oder sie steigen zumindest nicht von ihrem Privat-PKW auf das Free-Floating-System um und schaffen dafür ihr Privat-PKW ab. Das ist relativ kontrovers diskutiert, weil es eben auch einige Studien gibt, die Nutzende von Free-Floating-Carsharing befragt haben, wo man auf Autoersatzquoten von 1 zu 10 in etwa kommt. Und das bedeutet, ein Free-Floating-Carsharing ersetzt 10 private PKW. Das zweite System ist das Prinzip des stationsbasierten Carsharings. Das ist die älteste Form vom kommerziellen Carsharing. Dort ist das Prinzip so, dass wir definierte Stationen im gesamten Stadtgebiet haben, wo in der Regel auch ein Fahrzeug einen definierten Parkplatz hat. Und dort kann ich das Fahrzeug leihen, mache meine Tätigkeiten und bringe das Fahrzeug am Ende auch wieder dorthin zurück. Hier gehen die Studien im Moment davon aus, dass wir zwischen 3 und teilweise sogar 20 Privatfahrzeugen ersetzen können durch ein stationsbasiertes Carsharing. Und die letzte Form des Carsharings, die den absoluten Nischenbereich ausmacht, ist das Peer-to-Peer-Carsharing, wo ein Privatnutzer, eine Privatnutzerin ihr privates Fahrzeug einer Gruppe zur Verfügung stellt. Aber dadurch, dass es eben so ein Randgebiet ist, sind mir zumindest keine belastbaren Studien bekannt, die die Autoersatzquote in der Stelle belegen. Was wir aber bei allen drei Systemen sehen, ist, dass Carsharing sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Und deswegen forschen wir an Carsharing, weil wir sehen eben dieses Potenzial von Fahrzeugen, die ungenutzt rumstehen und sehen aber gleichzeitig auch, dass die Carsharing-Angebote, die es im Moment gibt, scheinbar noch nicht so gut angenommen werden. Und was wir uns in unserem vergangenen Forschungsprojekt angeschaut haben, ist das Prinzip eines im Grunde stationsbasierten Carsharing-Systems. Also wir haben eine Station, wo wir Carsharing-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, allerdings nicht für eine anonyme große Menge, sondern für einen bekannten Personenkreis. Das heißt, ich weiß, mit wem ich mir diesen Pool an Fahrzeugen, der zur Verfügung steht, teilt. Ich habe immer noch das Gefühl, das Carsharing-Fahrzeug könnte auch mein Privatfahrzeug sein, weil es steht bei mir direkt auch vor der Haustür, was ein wichtiger Faktor ist. Ich habe keine großen Komforteinbußen, dadurch, dass ich immer das gleiche Fahrzeug auch fahren kann und dadurch, dass ich weiß, wer vor mir das Auto genutzt hat. Bei dem könnte ich mich theoretisch beschweren, wenn zum Beispiel hier Fußraum voller Sand ist. Oder andersrum, ich habe auch das Bewusstsein dafür, dass nach mir meine Nachbarin, mein Nachbar kommt und das Fahrzeug leihen möchte. Das heißt, ich habe auch den persönlichen Anreiz, dieses Fahrzeug möglichst gut zu hinterlassen. Und da sind wir genau eben gerade in der Forschung dran, zu sagen, okay, welche Vor- und Nachteile bringt das Ganze? Vorteile habe ich, glaube ich, gerade auf der sozialen Ebene zumindest erläutert. Weiterer Vorteil ist eben auch, dass man die Verfügbarkeit der Fahrzeuge viel besser berechnen kann. Also man kann dieses System dahingehend auslegen, dass man zu sehr hohen Wahrscheinlichkeiten immer ein Fahrzeug zur Verfügung hat, wenn man eins braucht und gleichzeitig die Effizienz der Fahrzeuge möglichst hochschraubt, damit man eben diesen Effizienzgedanken mit dazu bekommt. Gleichzeitig ist aber, und das ist ein Nachteil, die Effizienz rein mathematisch betrachtet immer höher, je größer ich meine Gruppe stricke und damit für den Carsharing-Anbieter natürlich nicht so richtig lukrativ, wenn die Preise für beide Systeme gleich sind. Und da sind wir jetzt gerade noch an der Forschung dran, wie viel sind denn die Leute zusätzlich bereit, für so eine geschlossene Benutzergruppe zusätzlich zu zahlen und wie groß muss so eine geschlossene Benutzergruppe denn im Idealfall sein, um zum einen diese positiven Aspekte noch mit zu betrachten und zum anderen eben nicht so viele negative Kostenaspekte mitzubringen, sodass am Ende auch niemand mehr das Carsharing nutzt.
Das heißt, Carsharing ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Autos effektiver und effizienter zu nutzen und sie ein bisschen mehr in Bewegung zu halten. Eine andere Möglichkeit oder beziehungsweise auch vielleicht eine ergänzende Möglichkeit ist ja das autonome Fahren, bei dem auch die Autos mehr in Bewegung sind, weniger rumstehen. Und auch da gibt es ja Lösungen, wo autonom fahrende Fahrzeuge eben on demand auch, also nach Bedarf, gerufen werden können und kombiniert mit Carsharing dann auch mit verschiedenen Menschen genutzt werden. Ich würde an der Stelle ganz gerne dann schon, weil es eine gute Schnittstelle ist, zum ÖPNV auch übergehen. In Hamburg soll ja Mitte dieses Jahres ein Projekt gestartet werden, beziehungsweise erprobt werden, wo autonom fahrende Shuttlebusse auch als On-Demand-Lösung im Stadtraum unterwegs sein werden. Das ist jetzt zwar kein Projekt von MCube, aber vielleicht könntest du mir trotzdem erklären, welche Vorteile haben denn solche autonomen On-Demand, in dem Fall jetzt Shuttlebusse im Stadtraum?
Autonom fahren ist erstmal eine Technologie und die ist natürlich 1A kompatibel mit dem Thema Sharing. Ich habe es gerade genannt, 95% steht das Fahrzeug im Moment rum. Das ist beim autonomen Fahren nicht mehr notwendig. Das Auto fährt autonom. Das heißt, in der Zeit, wo es früher rumgestanden ist, kann es jetzt ganz automatisch andere Personen transportieren. Inwieweit diese Technologie für den Stadtraum interessant ist, hängt immer ein bisschen auch an der Einzelfallbetrachtung, weil der Nachteil ist auf der einen Seite natürlich, je besser mein autonomes Fahren funktioniert und je günstiger es auch ist, desto mehr wird es auch genutzt. Das heißt, ist das eine Entwicklung, die ich gerade im dicht besiedelten Stadtraum irgendwie haben möchte? Möchte ich, dass Robotaxis zum Beispiel autonom fahren, durch die Innenstadt fahren und damit einfach der Autoverkehr deutlich zunimmt? Oder möchte ich eigentlich so eine Verkehrsverlagerung hin zu mehr aktiver Mobilität zum Beispiel haben und nur noch die notwendigen Wege mit dem Fahrzeug irgendwie absolviert werden? Gleichzeitig ist autonomes Fahren natürlich eine super Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, wo wir sagen, okay, das Auto fährt nicht mit mir alleine als Robotaxi sozusagen durch die Gegend, sondern ich poole Leute dazu. Und das ist ja dieses On-Demand-System. Ich habe zum Beispiel eine App, wo ich sagen kann, okay, ich stehe jetzt an dieser Ecke, bitte hol mich ab. Und das funktioniert im Grunde wie beim Taxi, dass dann das Fahrzeug möglichst schnell bei mir ist und mich einlädt. Aber es kann eben sein, dass ich nicht der einzige Fahrgast bin, der gerade mit diesem Fahrzeug unterwegs ist, sondern dass hier ein Minibus kommt, indem ich einen Platz finde und dieser Minibus fährt keine fixe Route mehr, so wie es im Moment im ÖPNV der Fall ist, sondern der fährt eine variable Route, je nachdem, wo die Ziele der Mitreisenden sind, damit es für alle am Ende eine möglichst schnelle und komfortable Reise ist, sodass es hier eine Ergänzung des ÖPNV oder tatsächlich ein ÖPNV-Ersatz auch darstellen kann. Im Innenstadtbereich als solches ist es eben unter den genannten Punkten immer ein bisschen auch kritisch zu betrachten. Wenn man jetzt weiter rausgeht, gerade in den Speckgürtel zum Beispiel der Metropolregion, wo durchaus noch sehr, sehr viele Leute wohnen und sehr, sehr viele Leute auch nach München zum Beispiel einpendeln mit dem Privat-Pkw, können aber solche autonomen Shuttle durchaus auch einen extrem großen Mehrwert bieten, um den ÖPNV deutlich zu verbessern und dann auch die Gesellschaft deutlich weniger Kosten zu verursachen, damit zum Beispiel der autonome Bus, das autonome Shuttle bei der U-Bahn-Station hält und dort die Leute dann wieder in die U-Bahn zum Beispiel umsteigen, die dann noch platzeffizienter uns in den großen Ballungsräumen bedient. Aber da wird es sicherlich auch viele Mischbetriebe in Zukunft geben, die wir sehen, wo man einfach je nach Preis gestaffelt auch verschiedene Angebote anbieten kann und wird.
Das Thema Anschluss vom Umland beziehungsweise auch vom noch nicht ganz so weit entfernten Umland hätte ich auch eben gerne noch angesprochen, weil es ist ja so, dass nicht in allen Orten oder aus allen Orten das gleiche Verkehrsaufkommen in die Stadt ist, sondern es gibt ja bestimmte Orte, da kommen viele PendlerInnen her und es gibt Orte, da passiert eher weniger. Das heißt, ich vermute, es muss auch verschiedene Mobilitätslösungen für diese verschiedenen Orte geben. Könntest du hier noch mal ein paar dieser Lösungen nennen, die zum Einsatz kommen? Also du hast ja gerade schon was angesprochen mit den On-Demand-Shuttlebussen. Wann ist das eher sinnvoll? Also ist das dann eher für weniger frequentierte Strecken? Wo kommt dann auch eine Maßnahme wie Park and Ride zum Beispiel ins Spiel? Kann man das kombinieren? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen.
Wenn ich viele Pendlerströme habe, dann lohnt sich vielleicht auch der Bau von der U-Bahn oder anderer, ja, normaler, ich nenne es jetzt mal normaler ÖPNV-Angebote, könnte ja auch eine S-Bahn sein, wenn die Pendlerströme sehr groß werden. Für alles andere würde es auch in Zukunft bedarfsgerechte Angebote geben, wo man eben sagt, okay, so ein autonomer Shuttle wird vermutlich bei einem mittleren Verkehrsfluss irgendwie Sinn machen. Wenn wir jetzt wirklich in den Einzelfall kommen, wenn wir jetzt ein kleines Dorf zum Beispiel haben, wo eine einzelne Person einen sehr langen Weg, zum Beispiel in eine Metropolregion, pendelt, wird es vielleicht auch in Zukunft notwendig sein, hier auf die Individualmobilität zu setzen und hier auch noch das eigene Fahrzeug zu haben, wo es dann vielleicht auch noch das Thema Park-and-Ride-Parkplätze geben wird. Allerdings ist das Thema Parkplätze halt immer so betrachtet aus der Perspektive, wir haben ein Auto, was dort parkt. Wenn wir jetzt beim autonomen Fahren sind, auch das Einzelfahrzeug, was ja die Einzelperson aus dem Umland dann nach München reinfährt, kann prinzipiell ja autonom fahren. Und das heißt, in der Zeit, wo diese Person zum Beispiel arbeitet, könnte es ja auch im Shuttle-System anderen Leuten zur Verfügung stehen, die dieses Fahrzeug in dieser Zeit brauchen. Das heißt, ob wir in einem vollautonomen System tatsächlich noch Park-and-Ride-Parkplätze zum Beispiel benötigen, wird die Zukunft zeigen, weil es ist natürlich auch immer noch so, dass Menschen auch gerne einfach Dinge besitzen.
Ein weiteres Thema noch beim ÖPNV ist ja die Zuverlässigkeit. Ein ganz spannendes Beispiel ist ja in Nürnberg, dass es da zwei U-Bahn-Linien gibt, bei denen die Züge automatisiert fahren. Das hat zu mehr Pünktlichkeit geführt, zu einer höheren Taktdichte und auch dazu, dass man die Anzahl an Zügen schneller anpassen kann an das jeweilige Verkehrsaufkommen. Deshalb die Frage, auch im Hinblick auf das, was du gerade schon erzählt hast zum autonomen Fahren, ist die Automatisierung die Lösung zum Ausbau des ÖPNV?
Automatisierung kann sicherlich dazu führen, dass man mit weniger oder mit gleichen Fahrerinnen und Fahrern ein größeres Angebot schafft. Also heutzutage ist es ja schon oft so, dass gerade auch bei zum Beispiel Bussen nicht unbedingt die Verfügbarkeit von Bussen das Problem ist, sondern die Verfügbarkeit von Fahrerinnen und Fahrern. Und genau das Gleiche, nehme ich jetzt mal an, wird auch auf das Thema Züge zutreffen, dass es eher eine Knappheit gibt an Fahrerinnen und Fahrern. Und diese Knappheit kann man natürlich mit automatisierten oder vollautonomen Fahrzeugen umgehen, beziehungsweise hier auch Lücken stopfen. Ob man eine Taktverdichtung hinbekommt, hängt meines Wissens an der Infrastruktur. Und da kann es natürlich sein, dass aufgrund der Reaktionszeiten zum Beispiel oder der Vernetzung im Zuge des autonomen Fahrens die Takte deutlich verdichtet werden können und somit hier der ÖPNV ausgebaut wird. Dass das jetzt einzig und allein an der Vollautomatisierung, dem autonomen Fahren von Zügen liegt, wage ich allerdings zu bezweifeln.
Noch ein Punkt, auch wieder in Bezug auf die Zuverlässigkeit des ÖPNV, ist ja auch da wieder das Thema Klimaresilienz bzw. die Anpassung wieder bei Extremwettern. Wir hatten das in München ja auch vor einem Jahr mit dem vielen Schnee, dass die S-Bahnen zum Beispiel ausgefallen sind. Was gibt es denn hier für Mittel, die schon eingesetzt werden oder vielleicht noch entwickelt werden, um zum Beispiel bei Schnee oder bei Wind zu verhindern, dass die Verkehrsmittel ausfallen?
Eine Frage, wenn ich zum Beispiel das Thema Wind aufnehme, lesen wir alle, hören wir alle nach dem nächsten großen Sturm wieder, es liegen irgendwelche Bäume beispielsweise in der Oberleitung. Und dieses Problem wird ganz aktiv angegangen, indem man zum Beispiel versucht, die Bäume rund um die Infrastruktur, rund um die Gleise klein zu halten, dass man die Bäume beschneidet, sodass sie, selbst wenn sie umkippen, nicht mehr so groß sind, damit sie bis auf die Infrastruktur fallen können und somit den Ablauf, den Betriebsablauf hier in irgendeiner Art und Weise gefährden. Das nächste Thema ist dann das Betriebliche. Also du hast das Thema Schnee angesprochen. Hier weiß ich, dass es schon einige Initiativen gibt, die zum Beispiel einfach einen höheren Takt von zum Beispiel auch leeren Straßenbahnen vorsehen, wenn Schnee fällt. Immer wenn eine Straßenbahn über einen Gleisabschnitt fährt, ist danach in der Regel auch dieser Gleisabschnitt irgendwie schneefrei. Und wenn ich die Theorie zumindest, Straßenbahnen in einer dichten Abfolge beispielsweise fahren lasse, dann kommt es gar nicht dazu, dass meine Infrastruktur auch tatsächlich schneebedingt nicht mehr fahrbar ist. Inwieweit diese Ansätze aber von den einzelnen Verkehrsbetrieben umgesetzt werden und welche anderen Ansätze es hier noch gibt, das weiß ich nicht.
Ja, dann haben wir jetzt schon viel über das Auto und über den ÖPNV geredet. Zum Beispiel beim ÖPNV kann ja auch die Mikromobilität ganz gut ergänzen, weil zum Beispiel jetzt die U-Bahn fährt ja nicht direkt vor meine Haustür. Da ist mir aber durch Mikromobilität möglich, an die Standorte zu kommen. Deshalb würde ich jetzt mit dir, Johanna, noch mal ein bisschen über Mikromobilität sprechen wollen. Da wäre jetzt die erste Frage: Wie ist denn die aktuelle Lage der Infrastruktur für Mikromobilität in München?
Also es gibt natürlich das typische Thema Fahrradfahren. Das ist natürlich ein ganz großer Teil von Mikromobilität. Da tut München sehr viel. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Altstadtradelring, der gerade ausgebaut wird. Das bedeutet, dass man in München durchgängig und sicher einen Radring hat, der rund um die Altstadt führt. Da gibt es Teilprojekte, Teilabschnitte dieses Radlwegs, die schon fertig sind. Und manche Teile sind noch im Bau. Das ist zum Beispiel etwas, was super wichtig ist, was auch Hand in Hand geht mit der Neugestaltung der Oberfläche oder auch der Neuverteilung des öffentlichen Raums. Also dieses, dass man zugunsten für zu Fußgehende oder auch für Radfahrende und auch natürlich dem ÖPNV und so für mehr Umweltschutz und auch mehr Verkehrssicherheit jetzt diese öffentliche Fläche umwidmet. Sowie dann eben auch so versiegelte Flächen mit Hilfe von neuen Bäumen oder neuer Aufenthaltsqualität eben auch einen ganz neuen Glanz gibt. Neben diesem Altstadt-Radlring gibt es zum Beispiel auch diese Fahrradautobahn. Da gibt es jetzt eine Schnellverbindung, die gebaut wird, zum Beispiel von der Innenstadt vom Karlsplatz-Stachus nach Garching raus zum TUM-Campus zum Beispiel und auch weiter nach Unterschleißheim, um den Leuten eine wirkliche Alternative zu bieten. die Pendler und Pendlerinnen, die jeden Tag zum Beispiel nach Garching an die TUM pendeln müssen und nicht das Auto oder auch den ÖPNV nutzen wollen. Also nicht einfach nur ein Radweg, sondern ein Radweg, der breit genug ist, um auch schnell Fahrrad fahren zu können, auch mit E-Bikes und natürlich mit einer guten Qualität und auch mit natürlich den wenigsten Ampeln und Sachen, die einen aufhalten können. Und wir in MCube haben zum Beispiel auch ein Projekt, was sich mit dieser Neuverteilung des öffentlichen Raums beschäftigt und auch Mikromobilität. Das heißt AQT, das heißt autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt. Das ist jetzt abgeschlossen. Und da geht es auch um diese Umverteilung des öffentlichen Raums. Weil man eben sagt, die Gesellschaft hat ja auch einfach wandelnde Ansprüche an den öffentlichen Raum und man muss auch irgendwie klimaresiliente Quartiere gestalten in Zukunft. Und da hat man zum Beispiel jetzt in AQT gesagt, okay, wir versuchen das. Wir nehmen uns zwei Quartiere in München und gestalten für ein paar Monate einen gewissen Straßenabschnitt um, indem wir Parkplätze umwidmen zu Aufenthaltsflächen. Also wurden Parkplätze weggenommen und dafür wurden zum Beispiel Spielmöglichkeiten geschaffen für Kinder, Gardening, Sitzbänke. Es gab mehr Platz zum Fahrradfahren, mehr Platz sicher zu Fuß zu gehen und es gab eben auch gekoppelt natürlich Mobilitätspunkte für Sharing-Angebote. Und dieses, was du ja vorhin auch schon meintest, diese multimodalen Verkehrsangebote, das ist super wichtig. Diese Verknüpfung, dass man wegkommt vielleicht nur vom individuellen PKW-Besitz und alle Strecken mit dem individuellen PKW nutzt oder macht, hinzu man nimmt verschiedenste Mobilitätsangebote wahr innerhalb eines Weges. Also das sind alles so Möglichkeiten, die in diesem Projekt zum Beispiel getestet wurden. Und das, was man natürlich nicht übersehen darf, ist, dass es natürlich man jetzt unglaublich auch in die Privatsphäre von den Leuten dort eingreift, die dort wohnen. Also man hat da vielleicht schon immer seinen Parkplatz vor der Haustür gehabt, jetzt hat man ihn nicht mehr. Jetzt ist da ein Rasen oder eine Bank. Und deswegen ist da eben auch ganz wichtig, dass man von Anfang an mit den Leuten, die dort wohnen, in die Gespräche kommt über Neuverteilung des Raums, Multimodalität, sich austauscht und guckt, was kann man umsetzen, was ist auch für die Leute, die dort wohnen, von Vorteil. Und das haben wir da auch gemacht in diesen zwei Quartieren. Es gab Umfragen vor diesen Umwidmungen, also vor dem Reallabor und danach, um eben zu gucken, wie die Leute das angenommen haben. Und in beiden Quartieren war die Mehrheit der Befragten positiv gestimmt und gesagt, sie möchten eine dauerhafte Umwandlung von öffentlichen Räumen, von weg vom Parkplatz hin zu Grünflächen, hin zu mehr Fuß- und Fahrradverkehr, größere Wege, mehr Raum auch für Spiel und Kultur haben, anstatt eben sehr, sehr viele Parkplätze, die hintereinander geschiftet sind.
Und was wird denn aus den Ergebnissen von dem Projekt jetzt mitgenommen? Also ist da geplant, dass sowas tatsächlich jetzt auch eben nicht nur im Reallabor umgesetzt wird, sondern tatsächlich vielleicht auch an den beiden Standorten sogar beibehalten wird oder dass es an anderen Standorten ausprobiert und umgesetzt wird?
Genau, also an den beiden Standorten war das 5 Monate lang ungefähr das Reallabor. Jetzt wurde es wieder komplett zurückgebaut. Aber das ist auf alle Fälle das Ziel. Das Ziel ist, dass man mit diesen Experimenten etwas ausprobiert und dann eben guckt, ist sowas übertragbar? Kann man das verwerten? Kann man das skalieren und dauerhaft umsetzen? Und natürlich einer der wichtigsten Partner in diesem Projekt ist die Stadt München, weil die Stadt München ist natürlich auch da, also dafür verantwortlich, wie Quartiere in Zukunft aussehen können und die haben natürlich auch den Hebel dafür. Mit Hilfe dieses Projekts haben wir zum Beispiel auch für die Stadt einen Maßnahmenkatalog erfunden oder gestalten können, wie sowas dauerhaft umzusetzen ist, sodass es auch so weit geht, dass zum Beispiel auch die Stadt gesagt hat, das Projekt wurde extrem kontrovers diskutiert. Also es gab viele Stimmen, die waren dagegen, viele Stimmen, die waren dafür. Man hat unglaublich viel im Dialog mit den Leuten versucht zu diskutieren, zu überlegen, wie sowas aussehen kann, dass alle zufrieden sind. Es ist ja auch nicht das Ziel, das Auto komplett zu verbannen, sondern es muss eben für jeden Weg, den man eben vor sich hat, das perfekte Verkehrsmittel praktisch gefunden werden. Aber da jetzt mit der Stadt zusammen einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, Empfehlungen auszuformulieren, wie solche Prozesse in Zukunft auch dauerhaft umgesetzt werden können, ist zum Beispiel ein Ziel, was wir erreicht haben. So erreicht haben, dass auch die Stadt gesagt hat, wir machen sowas nochmal.
Das heißt, da kommt auch noch was auf uns zu. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, nochmal zur Infrastruktur. Und zwar hast du ja schon ein bisschen was erzählt zu der Infrastruktur in München, was Mikromobilität angeht. Jetzt wollte ich aber auch noch mal fragen, was macht denn eine fußgängerfreundliche und damit auch eine zumindest zum Teil auch barrierefreie Stadt aus? Also mit welchen Maßnahmen kann man denn erreichen, dass FußgängerInnen auch schneller von A nach B kommen können, sich vielleicht auch sicherer fühlen und ja, gerade eben, weil das Auto doch immer noch sehr präsent ist in den meisten Städten.
Genau, also dazu kann man zum Beispiel sagen, dass es natürlich extrem wichtig ist, breite, also fußgängerfreundliche Wege zu bauen. Das bedeutet, sie müssen sicher sein. Und sicher bedeutet ja zum Beispiel für mich persönlich, sie sind breit genug, dass man überholen kann, dass Kinderwegen Platz haben, dass Leute im Rollstuhl gut vorankommen, also die sicher sind und dass die Qualität so gut ist, dass eben Leute mit unterschiedlichsten Einschränkungen, unterschiedlichen Bedarfen gut von A nach B kommen. Also das ist so ein bisschen das, was unglaublich wichtig ist, wenn es darum geht, wenn man überhaupt will, dass Leute zu Fuß gehen, muss man ihnen halt auch die Möglichkeit geben, es zu tun und das eben auch sicher, weil wenn Leute sagen, sie fühlen sich nicht sicher auf der Straße, zum Beispiel auch mit einem Kinderwagen, nehmen sie eben das Auto, weil sie sagen, ich bin in etwas drinnen, ich habe habe irgendwie ein bisschen Raum und da fühle ich mich sicherer, als dass ich eben auf der Straße oder auf dem Fußgängerweg laufe, der vielleicht nicht breit genug ist, ab und zu auf die Straße ausweichen muss. Oder es gibt eben Schlaglöcher oder jetzt natürlich auch mit dem Winter, mit Kieselsteinen, mit dem Streusalz für Rollstuhlfahrende immer das Thema, wie ist das eben sicher genug, dass es eben auch genutzt wird. Und da ist diese Fußgängerfreundlichkeit super wichtig. Und Barrierefreiheit, da gibt es zum Beispiel auch ein Projekt, was wir in der ersten Förderphase umgesetzt wurde. Das heißt Mobilitätsgerechtigkeit in Metropolregion. Das sind ja alles auch Fragen von Gerechtigkeit. Wer kann eigentlich welche Mobilitätsform leisten, also sich leisten? Für wen also beinhalten welche Maßnahmen, welche Barrieren, zum Beispiel körperlich? Und dieses Projekt Mobilitätsgerechtigkeit oder auch Mobilitätsungerechtigkeit in Metropolregionen wurde in der ersten Förderphase umgesetzt und man hat eben einen Mobilitätsungerechtigkeitsatlas entwickelt, um zu zeigen, wo praktisch sozioökonomisch benachteiligte Gruppen besonders von Mobilitätsungerechtigkeit betroffen sind. Also wer wohnt wo in München und wer hat wie wo Zugang zu Mobilität? Ist das überhaupt kompatibel? Und das wurde zum Beispiel getan, um EntscheidungsträgerInnen, also zum Beispiel auch der Stadt München, um die dabei zu unterstützen und auch PolitikerInnen zu unterstützen, Maßnahmen für so benachteiligte Gruppen zu priorisieren und auch soziale Ausgrenzung damit zu verringern, wenn man weiß, wo muss man überhaupt anfangen in München per Karte und sieht, wo gibt es welche Problemzonen.
Wir haben jetzt über jegliche VerkehrsteilnehmerInnen gesprochen und du hattest bei dem Projekt autoreduzierte Quartiere ja auch schon angesprochen, dass es sehr wichtig ist, mit den BewohnerInnen in Kontakt zu treten, natürlich, weil sich für die ja die Veränderungen ergeben vor der Haustür. Das ist ein Argument dafür, warum Partizipation von den Menschen in der Stadt wichtig ist. Aber ja, könntest du noch mal vielleicht allgemein sagen, warum ist denn die Partizipation in der Forschung zu urbaner Mobilität wichtig? Also warum ist es so wichtig, die Menschen auch tatsächlich mit einzubeziehen und gerade mit solchen Reallaboren wirklich in der Praxis auszuprobieren, wie die Lösungen funktionieren?
Neue Mobilitätsformen bringen uns gar nichts, wenn die Leute sie nicht umsetzen oder sich nicht trauen, sie zu nutzen. Bestes Beispiel: autonomes Fahren. Wir hatten in der ersten Förderphase ein Projekt, das heißt Wiesenshuttle. Das ist ein autonomes Fahrzeug, was autonom um das Oktoberfest gefahren ist, um zu zeigen, dass autonomes Fahren auch in den schwersten, komplexen Situationen möglich ist, wo man auch noch nicht davor weiß, was passiert. Weil Oktoberfest, unglaublich viele Touristen, unglaublich viele Leute auf einem Platz, Alkoholkonsum, Leute halten sich nicht an die Regeln. So, das ist ja schon für Leute am Steuer schwierig, da den Überblick zu wahren. Und wie soll ein autonomes Fahrzeug das jetzt leisten? Das heißt, wir haben uns gesagt, wir müssen, wenn das klappt, wenn ein autonomes Fahrzeug autonom fahren kann in so einer komplexen Situation, ist autonomes Fahren erstmal eine Möglichkeit, die man auf alle Fälle nutzen kann und auch eine super sichere Möglichkeit. Und da haben wir die Münchner und Münchnerinnen zum Beispiel auch eingeladen, mitzufahren. 2 Tage lang in München, fahrt mit, schaut es euch an. Es ist ein Sicherheitsfahrer drin, es sind Leute drin, die euch erklären. Man kann immer eingreifen, aber zu zeigen, wie ein autonomes Fahrzeug überhaupt funktioniert, die Technik dahinter und dass es funktioniert in so einer Situation wie an dem Oktoberfest. Damit wollen wir eben den Leuten auch diese Angst nehmen. Die Angst vor etwas Neuem, vor etwas vielleicht, was man auch nicht kennt. Man weiß nicht so richtig, was hat das jetzt für mich persönlich zu tun und wie kann es auch meine Mobilität beeinflussen. Und da eben Leuten zu zeigen und zu sagen, hey, macht mit, kommt vorbei, seid Teil, ist super wichtig. Und deswegen ist eben für uns auch dieses Partizipationsthema enorm wichtig, um zu sagen, es bringt nichts, wenn wir Sachen ausprobieren und Leute nutzen es dann aber nicht. Wir entwickeln Sachen, wir forschen, wir testen Prototypen und es funktioniert von der technischen Seite oder von der wissenschaftlichen Seite super, aber es wird nicht angenommen, weil die Leute Angst haben, weil es soziale Faktoren gibt, die man vielleicht nicht berücksichtigt hat. Und deswegen ist es Partizipation in MCube mega wichtig und dafür gibt es jetzt auch in der zweiten Förderphase ein eigenes Projekt. Das heißt WIPA, wirksame Partizipation für Mobilitätsinnovation, die eben mit einem Expertenkreis diese Projekte in der zweiten Förderphase beraten. Die Projekte, wo es überall Reallabore geben wird, wie zum Beispiel der AKT-Nachfolger, auch Mosaik, wieder von Anfang an die Leute mitzunehmen, in die Quartieren zu gucken, was wollt ihr, was wünscht ihr euch, was ist wichtig für euch, um dann da eben auch immer mit ins Gespräch zu kommen und genau neue Ideen zu sammeln und auch jedem versuchen, wenigstens jedem da irgendwie auch einen Platz drin zu geben.
Ja, das heißt also für mich und vielleicht auch für einige ZuhörerInnen, das ist auch ein Anreiz, sich mal ein bisschen umzuhören, was da in der eigenen Stadt los ist und ob man da vielleicht selber eben auch sich mit beteiligen kann. Zum Schluss würde mich noch interessieren, nochmal an euch beide gerichtet, was ist denn euer Fazit aus der Forschung zu zukünftiger nachhaltiger Stadtmobilität, wenn ihr an die möglichen nachhaltigen Mobilitätslösungen denkt? Was sind denn in euren Augen die allerwichtigsten Aspekte, die dabei helfen, dass man dorthin kommen kann?
Ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist, oder was ich, glaube ich, Leuten vermitteln möchte, ist, dass Mobilität darf nicht alleine gesehen werden. Also wenn wir über Klimawandel reden, über wie man praktisch klimaneutral werden kann. Mobilität ist ein ganz großer Baustein, aber es muss immer in Bezug zum Beispiel auch auf Stadtgestaltung, Raumplanung gesehen werden. Es kann nicht alleine gesehen werden. So funktioniert das nicht und so funktioniert auch die Mobilitätswende nicht. Und natürlich dann, dass es auch jetzt ein umfassendes, auch verkehrsmittelübergreifendes Verständnis von Mobilität geben muss. Also es geht nicht nur Auto ja, nein oder Fahrrad ja, nein, sondern man muss immer alles in einem Zusammenspiel sehen. Es muss multimodal gedacht werden und ich glaube nur so, wenn man das alles zusammensieht als einen Kontext, nur so können wir Herausforderungen in Zukunft meistern und so auch neue Chancen schaffen, um neu zusammen sich fortzubewegen und auch zusammenzuleben in einer Stadt wie München.
Das fand ich schon eine sehr schöne Zusammenfassung. Mobilität kann man nicht alleine sehen. Ich glaube, das ist nicht nur sektorübergreifend so zu sehen, sondern auch auf der individuellen Ebene. Sei es, wenn ich mich im Straßenverkehr bewege und ich mit ja auch anderen Leuten da interagiere, weil alle sind ja irgendwie auf dem Weg, um mobil zu sein. Jeder hat seine Mobilitätsbedürfnisse. Und ich glaube, an der Stelle kommen wir nur zusammen ans Ziel. Wir sehen schon, dass wir ganz viele neue Verkehrsinnovationen auch auf dem Weg haben. Es wird neue Innovationen geben. Die werden nicht für alle Fälle immer die richtigen sein, sondern man muss sich dafür entscheiden, an den Einzelfällen die richtige Mobilitätsoption zu installieren und dann für das Individuum auch zu wählen. Und alleine dafür, dass wir diese Mobilitätsinnovationen auf die Straße bekommen, müssen wir auch hier mit den unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeiten. Da muss die öffentliche Hand zusammenarbeiten mit den Unternehmen, die die betreiben und natürlich am Ende auch das Individuum, die sie nutzen, damit wir hier insgesamt als Gesellschaft möglichst ressourcen- und energieschonend ans Ziel kommen und jeder dabei glücklich
Ein
wird.
sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch.
Endstation. Bitte alle aussteigen.
Da wären wir wieder. Willkommen zurück, Laura. Wohin führt uns also die urbane Mobilität der Zukunft? Was fandest du besonders überraschend oder spannend?
Als Münchnerin fand ich vor allem überraschend, wie viel Forschung eigentlich vor meiner Haustür stattfindet, ohne dass ich es bisher mitbekommen habe. Also zum Beispiel das Projekt Autoreduzierte Quartiere. Da habe ich mir gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass das stattfindet, dann hätte ich bestimmt mal bei diesen Quartieren auch vorbeigeschaut und irgendwie mal geguckt, was da so los ist. Eine weitere Sache, die ich auf jeden Fall wieder mitgenommen habe, ist, wie wichtig auch bei diesem Thema Partizipation der StadtbewohnerInnen ist. Darüber hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge zum Städtebau gesprochen und ja, auch bei Mobilität spielt es eine ganz zentrale Rolle. Und eine weitere Sache, die ich spannend fand, war auch, dass für mich noch eher futuristische Konzepte wie autonomes Fahren tatsächlich schon in der Praxis erprobt und auch umgesetzt werden.
Die Zukunft ist also gar nicht mal so weit entfernt von uns. Verändert das irgendwas an deinem jetzigen Mobilitätsverhalten?
Ja, ich möchte mich auf jeden Fall mehr darüber informieren, welche Mobilitätsmöglichkeiten ich hier in München tatsächlich habe und wie ich die auch für meine alltäglichen Strecken sinnvoll nutzen kann. Ich glaube nämlich, gerade bei Routinen wie eben den alltäglichen Wegen, die man so zurücklegt, denkt man irgendwie gar nicht mehr bewusst darüber nach, wie man das auch anders machen könnte. Und ich hoffe, dass ich jetzt mehr Bewusstsein auch für Alternativen mitnehmen kann.
Das öffnet einem auf jeden Fall so ein bisschen die Augen für neue Wege. Jetzt sind wir aber wirklich bei der Endstation angekommen. Danke an alle. Dir, Laura, für die spannenden Fragen. An Nico und Johanna für ihre Expertise. Und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Der Planetary Health Podcast. Präsentiert von M945.